Mir kommt es vor, als sei das kleine Mädchen von damals erwachsen geworden, aber ohne die Träume zu verlieren. Warum es sich lohnt, Dinge einfach zu machen und immer an dich zu glauben, das erfährst du heute in meinem Experten-Talk. Herzlich willkommen zum Mentoring-Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Schön, dass du da bist. Egal, ob du diesen Podcast heute zum ersten Mal hörst oder vielleicht schon lange dabei bist, ich freue mich wie verrückt, dir heute wieder einen tollen Podcast-Gast präsentieren zu dürfen mit einem bewegenden, tiefen Thema und ganz viel Mehrwert für dich. Und bevor wir loslegen, ein paar Facts zu mir, damit du weißt, mit wem du sprichst und woher ich die Berechtigung habe, diesen Podcast hier an die Welt zu liefern. Ich bin die Carmen. Carmen Breuer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Themen Selbstführung und Mitarbeiterführung. Das führt dazu, dass sie mehr Freizeit haben, ihre Arbeitszeit gewinnbringend nutzen, motivierte Mitarbeiter haben und höhere Umsätze feiern, ohne komplette Prozesse im Unternehmen verändern zu müssen. Und ich bin die für bodenständige Unternehmer steht, die radikale Ehrlichkeit und knackig konkreten Input ohne Coach-Geschwafel präferieren. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf den Themen eigenverantwortliches Selbstmanagement mit Spaß, Teamentwicklung und Konfliktmanagement ohne generisches Blabla. Und ich freue mich wie verrückt, denn diese Episode ist heute für mich auch eine ganz besondere, weil ich die liebe Ulla erst seit ein paar Monaten kenne und sie und ihr Wirken, ihr Warum, das hat mich wahnsinnig berührt. Es gibt zwischen uns viele Gemeinsamkeiten, wie wir festgestellt haben. Du wirst es auch im Interview merken. Und bevor ich loslege mit dem Experten-Talk, habe ich eine wichtige Message an dich. Weil ich gebe meinen Kunden immer meine Erfolgsformel mit. Und genau das lebt die liebe Ulla für mich. Für mich passiert Erfolg, wenn du zwei Faktoren berücksichtigst. Wenn du einmal deine Passion nimmst, dein Wofür, dein loderndes Warum und dann deine Ausdauer und dein Durchhaltevermögen dazu packst, dann ist das dein Erfolg. Dann passiert Erfolg, dann kommst du gar nicht drum rum. Deshalb bedeutet Erfolg für mich Passion plus Ausdauer oder nenne es von mir aus auch Durchhaltevermögen. Und das möchte ich dir reingeben, bevor wir starten, weil die liebe Ulla lebt es für mich und ich sehe es immer wieder in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Diese Formel, diese zwei Dinge sind das, was du brauchst, um wirklich erfolgreich dein Unternehmen zu führen. Und jetzt schnall dich an, denn es wird eine ganz tolle, tiefgehende und inspirierende Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mentoring Podcast. Ich freue mich total, denn ich habe heute eine wirklich außergewöhnliche und inspirierende Geschichte für dich. Stell dir vor, du stehst als Kind zum ersten Mal vor einem Vulkan und entfachst eine Liebe, die dein Leben lang anhält. So erging es meinem heutigen Podcast-Gast Ulla Lohmann. Ullas Lebensweg verlief alles andere als Bilderbuch und rosarote Wolken. Sie erlitt schwere Schicksalsschläge. Als ihr Vater sich nach einem Streit mit ihr entschied, sich das Leben zu nehmen, traf sie eine Wahl. Das Leben, das ihr Vater nicht mehr haben wollte, in vollen Zügen zu genießen. Und dazu gehörte für sie auch, Träume zu leben. Sie gewann den Jugendforschwettbewerb, reiste als Schiffsköchin um die Welt und stand schließlich vor dem Krater des, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Benbow-Vulkans in Vanuatu. Doch es dauerte über 10 Jahre, bis sie den Lavasee erreichte, wo vor ihr noch niemand war. Was treibt Ulla an? Wie überwand sie die Tiefschläge? Warum lohnt es sich, Dinge einfach zu machen und immer an sich zu glauben? Ulla wird uns das heute selbst erzählen. Selten hat mich eine Geschichte so bewegt und inspiriert. Ich hatte die riesengroße Ehre, Ulla bei ihrem Vortrag für den Business Club Südwestfalen anzumoderieren. Der erste Gedanke, der mir bei unserer Begegnung im März durch den Kopf schoss, war: Was für eine wunderschöne und besondere Frau. Beim Lesen ihres Buches Ich mach das jetzt, habe ich gelacht und geweint. Und mein Herz hüpft vor Freude und es ist mir eine Riesenehre, dass ich Sie heute in meinem Podcast haben darf. Herzlich willkommen, liebe Ulla Lohmann.
Dankeschön für diese wunderbare Ankündigung. Es ist die schönste Ankündigung, die man sich vorstellen kann. Vielen Dank und ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, als du das eben so erzählt hast. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ach, liebe Ulla, ich danke dir. Jetzt habe ich Gänsehaut. Also wunderbar. Und ich würde gerne, weil du hast so eine spannende Geschichte, ich würde gerne direkt reinspringen und ich darf allen Zuhörern verraten, ich habe Ullas wunderbares Buch Ich mach das jetzt gelesen und das hat mich so geflasht. Ich habe es gefühlt in einem Ruck runtergelesen und es war wirklich so, wie ich sagte, ich habe gelacht und geweint. Ich würde auch gerne einiges gleich teilen. Du hast mir ja gesagt, das darf ich, liebe Ulla. Ich habe mir deine Erlaubnis abgeholt. Und ich würde gerne einmal starten mit der Ulla, die so ein bisschen eine Rebellin war. Du beschreibst dich selber in dem Buch als Außenseiterin. Ich habe geschmunzelt, als du von der Ratte Woodstock erzählt hast, die immer bei dir war. Du warst ja wirklich die Außenseiterin und du hast dich, ich sag mal vorsichtig, durchgekämpft. Welche Rolle glaubst du, denn spielt Außenseitertum bei der Verwirklichung großer Träume?
Man lernt für sich einzustehen. Man lernt so zu sein, wie man ist. Weil das müssen die Leute akzeptieren. Ich wollte mich nie anpassen. Ich wollte mich nie in ein Schema pressen lassen. Ich war immer so, wie ich bin und habe das dann auch einfach durchgesetzt. Heißt natürlich gegen alle anderen. Man muss auch relativ, also ich würde nicht sagen, ich bin egoistisch, aber bis zum gewissen Grade bin ich es schon, weil ich meinen Träumen nachjage und ich einfach so bin, wie ich bin und natürlich überall anecke. Aber ich habe gemerkt, wenn man so ist, wie man ist, dann wird man früher oder später auch akzeptiert. Das war jetzt in der Schule nicht unbedingt so, da wurde ich nicht gleich akzeptiert, aber ich habe es dann später im Leben gemerkt, irgendwann findet man auch Leute, die das genauso gut finden, wie man dann auch ist.
Wahrhaftig du selbst sein klingt da auch für mich durch. Das ist etwas, glaube ich, was sich durch dein Leben wie ein roter Faden zieht, ne?
Und das Spannende ist, ich habe das auch in der Südsee gelernt. Ich war ja, du hast es gesagt, als Schiffsköchin lange unterwegs. Ich habe dann in Australien studiert, habe dort meinen Lebensmittelpunkt und habe sehr viel mit Urvölkern gelebt. Und die kennen unsere ganzen Normen nicht. Wenn man da schön angezogen ist, eine teure Uhr hat, das ist denen total egal. Die schauen durch diese Äußerlichkeiten ins Herz. Und wenn man da nicht aufrichtig man selbst ist, hat man keine Chance. Also wirklich auch so der Mensch mit Ecken und Kanten, wenn man da sagt, ich bin aufbrausend, ungeduldig, also aufbrausend bin ich überhaupt nicht, aber ich kann keine 5 Minuten still sitzen. Wenn man das dann einfach so ist und sagt, dann wird man es akzeptiert. Aber wenn man versucht, sich zu verstellen, dann funktioniert das da gar nicht. Und das habe ich gemerkt, dass man wirklich den anderen Menschen so akzeptieren muss, wie er ist, und dass man das nur kann, wenn er sich auch selbst so zeigt, wie er ist. Und klar, in unserer Gesellschaft geht es natürlich nicht immer, obwohl ich dann am liebsten manchmal auf dem Boden sitzen würde und mein Essen mit den Händen essen würde, wie beim Stamm auch. Das funktioniert nicht, da muss man sich schon anpassen, aber man darf sich nicht verstellen. Das hat mich dann schon immer auch weitergebracht.
Ja, du hast das in deinem Buch sehr schön formuliert. Das habe ich mir auch fett angekreuzt, diese Stelle. Du hast das ähnlich beschrieben, wie du es gerade gesagt hast. Bei uns ist ja dieses Ding, ich schmunzel da manchmal auf Netzwerktreffen. Bei den Männern ist das dann tatsächlich manchmal der Klassiker, ich hole meine Uhr raus. Bei den Frauen manchmal die Handtasche. Das ist so ein bisschen klischeehaft dann das Ding, ne? Und ich schmunzel dann manchmal, weil es so ein bisschen natürlich auch in einer Zeit, in dem Land, in dem wir leben, durch schneller, höher, weiter geprägt ist. Und das fand ich sehr schön, wie du das dargestellt hast, einmal den Perspektivwechsel zu machen in wirklich andere Völker, andere Kulturen. Und da sind plötzlich ganz andere Dinge angesagt. Ne? Ich fand es mega, mega spannend zu lesen, auch so, wie du das beschrieben hast. Und ich darf sagen, dieses Rebellenhafte, was in dem Buch ja so gerade in den ersten Kapiteln so durchsickert, mit der coolen Ratte Woodstock. Ich habe wirklich dieses Bild vor mir gesehen, diese Ratte, die bei dir rein und raus krabbelt in der Schule. Ja, so nach dem Motto, es gab ja in der Schule damals nicht zu dem Zeitpunkt in der Schulordnung keinen Hinweis, dass man eine Ratte nicht mitnehmen darf. So hast du es, glaube ich, gesagt. Finde ich spannend. Und dann gibt es diesen Punkt, den bezeichnest du als Wendepunkt, Januar 92. Das fand ich auch, oder habe ich als krasse Geschichte empfunden, zwei Mädchen, die dich auf der Toilette eingesperrt haben und versucht haben, deine Koteletten abzuschneiden. Du hast geschrieben, ich habe mich gewehrt wie ein wildes Tier, gebissen und getreten und du musstest mal wieder zum Direktor. Wie war diese Situation, ich sag mal, für dein Mindset, für dein Standing? Hattest du da auch Momente, wo du, jetzt mal radikal ehrlich gesprochen, wo du gedacht hast, bin ich auf dem richtigen Weg oder hast du für dich wirklich, warst du immer in dem Glauben, dieses Rebellenhafte bringt mich nach vorne? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe das nicht so wirklich hinterfragt. Ich habe einfach nur gefühlt, das ist was, was ich nicht möchte. Und das habe ich dann auch gezeigt. Und es bringt nichts, wenn ich sage Stopp. Das habe ich dann leider auch merken müssen. Es ist tatsächlich so, ich musste mich dann auch wehren. Also ich war auch in der Grundschule schon sehr rebellisch, weil alle natürlich. Da gab es das noch nicht so mit friedfertiger Erziehung und so. Da hat man sich dann mal auf dem Pausenhof dann auch geprügelt. Und alle haben sie irgendwie keine Rücksicht drauf genommen, ob man jetzt Mädchen ist oder Junge. Und ich habe dann auch mit den Jungs immer mich geprügelt. Und das war ein bisschen Spaß, aber ich habe dann einfach auch den beiden Mädels nicht mehr sagen können, sie sollen aufhören, sondern ich musste da wirklich mich wehren. Ich meine, im Nachhinein konnte mir keiner wirklich einen Strick draus drehen, weil ich habe mich gewehrt und die anderen haben dann auch eins auf den Deckel bekommen. Also ich konnte immer gut begründen, warum ich was mache. Und ich glaube, das hat mich auch ausgezeichnet, sag ich mal, dass ich zwar der Rebell war, aber auch immer begründet habe, warum. Ich habe das nicht gemacht um des Rebellens willen. Ich muss mal ganz kurz den Staubsauger ausschalten. Einen Moment. Ich habe nämlich einen Staubsaugerroboter, der hat seinen eigenen Willen. Das ist auch so ein Rebell. Moment.
Gar kein Problem.
Was auch immer der hat.
Das macht den Podcast umso authentischer. Ich finde das immer toll, wenn nichts geschnitten wird.
Genau. Ich war ein Rebell, aber mit Begründung. Und das hat mich davon ausgezeichnet, dass ich nicht einfach nur rebelliert habe, weil ich was nicht wollte, sondern immer, weil ich auf was aufmerksam machen wollte. Zum Beispiel, wenn die Lehrerin einen langweiligen Unterricht gemacht hat, habe ich mich schlafen gelegt. Ich habe protestiert. Und dann musste ich zum Direktor und habe natürlich dann aber auch begründen können, warum die Lehrerin wann und wie einen langweiligen Unterricht gemacht hat. Ich habe das teilweise auch mitprotokolliert und richtig mit Beweisen und mit den beiden Schülerinnen, die mir die Koteletten schneiden wollten. Dann konnte ich natürlich sagen, hier, die haben mir ja auch schon was abgeschnitten, das wollte ich einfach nicht und die haben mein Nein nicht akzeptiert. Und wenn man Nein sagt, dann sollte es auch so akzeptiert werden. Und ich habe daraus gelernt, wenn ich gegen was bin, dann muss ich es begründen können, warum, und ich muss auch Lösungsvorschläge machen können, wie es besser wird. Zum Beispiel, ich war dann auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich erzählst du das gleich noch, weil du hast mein Buch so intensiv gelesen. Aber ich war dann auch Schülersprecherin, weil ich mich gegen die Lernbedingungen und gegen den Schulhof beispielsweise bei uns einfach aufgelehnt habe. Ich fand das nicht gut. Und ich habe dann nicht gesagt, ja, hier, der Schulhof bietet keine Möglichkeiten, während der Pause was zu machen, sondern ich habe das zwar auch gesagt, aber ich habe gesagt, lass uns dann den Schulhof begrünen und habe immer eine Lösung parat gehabt. Und ich glaube, das ist was, was ich heute noch verinnerlicht habe, was ganz tief bei mir drin verwurzelt ist. Wenn ich was kritisiere oder was nicht gut finde, habe ich immer die Möglichkeit, das anders zu machen, auch wenn es wirklich viel kostet, also viel Mühe, viel Zeit, teilweise auch Geld. Aber ich habe immer die Möglichkeit, wenn ich das wirklich will, das auch anders zu machen.
Wow, sehr schön gesagt, Wachstumsmindset. Wunderbar, da habe ich gerade die nächste Gänsehaut. Und du bist da so ein Paradebeispiel. Mir gefällt dieses Rebellen mit Begründung sehr gut. Als du vorhin erzähltest, habe ich so ein bisschen geschmunzelt, weil mein Idol früher war Pippi Langstrumpf. Die hing direkt neben meinem Bett. Und wenn ich Sorgen hatte,
Dann habe ich immer gedacht, was würde Pippi jetzt machen? Und da gab es diese Szene, wo sie gesagt hat, als die Lehrerin sie fragt, ja, Pippi, was ist denn, keine Ahnung, irgendeine Matheaufgabe war es, glaube ich, und sie sagt, ja, warum fragst du mich denn? Du weißt es doch selber nicht. Also, das war dann auch eine coole Begründung. Das hatte ich gerade vor Augen. Sehr, sehr schön. Und gleichzeitig gab es ja, und das ist ja der eigentliche Wendepunkt gewesen, als dein Vater, ich glaube, du warst 15, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, da hattest du ja wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit von Schicksalsschlägen geprägt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich krass für eine 15-jährige. Patenonkel gestorben, dein damaliger Schulkamerad Hannes gestorben, einer der wenigen, die dich nicht gehänselt haben, so hast du das beschrieben. Und dann, das fand ich so sehr krass, hat dein Papa sich ja entschieden, wirklich Selbstmord zu begehen. Und du hast dir die Schuld am Tod deines Vaters gegeben und du hast geschrieben, das war so die schlimmste Zeit deines Lebens. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich natürlich gefragt, wie kann man so etwas ohne Schaden überleben? Und das ist auch die Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wie hast du es geschafft, im Nachhinein aus dieser Situation wieder aufzustehen? Da gibt es ganz tolle Momente im Buch, die möchte ich allerdings noch nicht vortragen, wo du das beschrieben hast. Deshalb so ganz spontan gefragt, was war da dein Geheimnis, aus so einer Situation wieder aufzustehen und überhaupt erstmal weiterzumachen?
Ich glaube, es ist, dass ich den Fluss des Lebens akzeptiere. Ich habe es gelernt, es zu akzeptieren. Ich habe das gelernt, dass ich nur ein großer Teil, ein ganz kleiner Teil vom großen Ganzen bin. Und ich habe mich in dem Moment zurückgenommen. Ich habe gemerkt, dass die Natur um mich herum so groß ist und dass ich eigentlich gar nicht so wichtig bin. Und alles, was um uns herum passiert, kann man nicht aufhalten, man kann aber nur das Beste draus machen. Die Situation, das kann man nicht ändern. Man kann sich nicht fragen, warum. Mein Papa hat auch deswegen eine Depression bekommen, weil er immer gefragt hat, warum. Er hat ganz bezeichnend für mich gefragt, warum kommt das Blatt aus dem Ast raus? Wollte aber nicht die biologische Erklärung, sondern die metaphysische. Und ich bin zu klein für diese großen Fragen. Ich kann sie mir zwar stellen, aber ich brauche nicht diese Suche nach der Antwort. Warum das passiert ist, das macht mich kaputt. Ich muss es einfach akzeptieren und versuchen zu akzeptieren, dass ich als Mensch einfach nur ein Teil im großen Ganzen bin. Und dann ist es mir irgendwie leichter gefallen und vor allem auch dadurch, dass ich selbst gesagt habe, okay, was lerne ich jetzt draus? Ich habe mich auf diese positiven Seiten konzentriert. Ich habe gesagt, okay, es ist passiert, ich kann es nicht ändern, was lerne ich jetzt draus? Und habe wirklich ganz bewusst versucht zu sehen, wie komme ich jetzt weiter? Wie entwickle ich mich daraus weiter? Und gerade wenn man 15 ist, ist man ja auch auf der Suche nach einem Selbst. Ich habe dann auch mit dem Trampen begonnen und vielleicht sagst du das auch später, wie ich da den Leuten Löcher in den Bauch gefragt habe. Aber ich wollte einfach wissen, warum leben die Leute? Was treibt die Leute an? Warum leben sie? Und da habe ich, glaube ich, ganz viel gelernt, dass ich selbst auch offener wurde, anderen Menschen gegenüber, mir selbst gegenüber und vor allem einfach gemerkt habe, man kann das Schicksal nicht ändern, man muss es einfach nur akzeptieren und das Beste daraus machen.
Du hast das wunderschön gesagt. Für mich war auch lange Zeit der Satz, alles fügt sich, ist auch heute noch etwas, was ich manchmal wie ein Mantra benutze, weil wir kennen alle das Auf und Ab des Lebens. Es geht mal rauf, es geht mal runter. Und ich finde es ganz wichtig, nicht gegen etwas zu sein. Das habe ich persönlich auch gelernt. Alles, gegen das ich so mit totalem Widerstand bin, wird mehr. Da gibt es ja tolle, tolle Dinge auch zu, die jeder Einzelne erlebt hat. Und du hast es gerade wunderbar gesagt. Mir hat mal ein sehr guter Coach und Mentor auch gesagt, wir sind nur ein Pups im Verhältnis zu dieser Welt. Und es ist es, wir bilden uns nur oft ein, finde ich, wir kleinen Fleischklöpschen. Wir sind das Universum der Welt. Und das hat mich sehr, sehr abgeholt. Das hole ich gleich auch noch mal als Zitat aus deinem Buch hervor, weil mit diesen paar Sätzen, die du gerade auch gesagt hast, ist so unendlich viel gesagt, ja. Und das relativiert so vieles, weil dieses immer zu wissen, warum etwas passiert, das weiß ich von mir, gerade wenn du einen Schicksalsschlag erleidest. Ich glaube, da sind wir alle mal in dem Warum drin. Warum gerade ich? Ich habe auch mal eine sehr faszinierende Frau kennengelernt, die hat parallel, also unglaublich, ihren Ehemann und zwei Kinder verloren. Das war auch eine ganz krasse Geschichte. Und da, sie hat mir Ähnliches erzählt wie du, also dass sie weggekommen ist von diesem, warum gerade ich? Und ich glaube, das ist eben auch das, was es einem ermöglicht, ein glückliches Leben zu führen. Und wenn ich dich sehe, also vom ersten Kennenlernen bis jetzt, auch wenn ich sehe, mit deinem oder mit eurem Kind und mit deinem Basti, du verkörperst für mich Glück pur. Ist das für dich mit ein Erfolgsgeheimnis vom Glück, das Leben wirklich zu akzeptieren?
Das Leben zu genießen, das Leben als Geschenk zu sehen, weil das ist genau das, was mein Papa nicht hatte. Und da muss ich sagen, es hat mir auch, so doof es klingt, aber es hat mir geholfen, dass es Selbstmord war, weil ich einfach wusste, er wollte das Leben so nicht. Und du hast es ja wunderschön in der Ankündigung gesagt, es hat mir gezeigt, einfach das Leben viel mehr zu genießen. Ich habe das als Geschenk gesehen, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese ganzen Erfahrungen machen dürfen. Und ich möchte mein Leben nicht so leben, dass ich dann irgendwie zu Hause sitze und die ganze Zeit denke, ja, was wäre, wenn, ich würde so gerne weg und vielleicht mal nächstes Jahr im Sommer mache ich eine große Reise. Nee, ich will das jetzt leben können und ich will mein Leben vor allem so gestalten, dass es wirklich so ist, als wäre jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde ein Geschenk. Es gibt ja auch diesen Spruch, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden.
Genau.
Und wenn man da einfach nicht dran glaubt oder nicht drauf hinarbeitet, dann wird das nicht so. Und ja, ich bin total glücklich, weil ich es mir auch schön mache. Ich mache natürlich auch Sachen, die ich nicht so gerne mache. Ich meine, jetzt hier, ich bin jetzt seit, oh, seit 4 Tagen im Büro und habe noch 3 Tage im Büro. Also ich habe fast eine ganze Woche, wo ich im Büro sein muss. Aber gut, ich mache es mir auch schön. Ich war dann am Wochenende am See und dann im Ritterspielen und mache einfach, gestalte mir die Zeit, gestalte mir jeden Tag so kleine Oasen. Jetzt später fahre ich wieder eine Runde im Fahrrad. Heute Morgen war ein schöner Regenbogen. Also ich versuche immer so diese Momente zu sehen, auch im Alltag, wenn ich das nicht so schön und spannend finde, wie jetzt eine aufregende Weltreise. Aber ich versuche mir immer diese Momente rauszusuchen, dass ich sagen kann, ja, es war ein schöner Tag. Und abends liege ich im Bett mit meinem Sohn, dann frage ich ihn, was war der schönste Moment des Tages? Was hat dir besonders Spaß gemacht? Warum war es ein schöner Tag für dich? Aber ich sage nicht hier, was bedrückt dich? Was hat dir nicht so gefallen? Welche anderen Kinder haben über dich geschimpft? Nö, einfach, was war schön? Was hat Spaß gemacht? Und dann weiß man ja immer, dass was total Spaß gemacht hat, weil immer ist irgendwo was Schönes im Tag drin. Und das ist für mich das Geheimnis, auch so die Kleinigkeiten zu sehen und das Glück in den kleinen Dingen zu finden.
Das hast du so wunderschön gesagt. Ich habe mal vor Jahren ein Seminar gegeben, da war eine Mama drin und weil ich liebe und lebe Dankbarkeit. Also wir reden ja alle immer von Dankbarkeitstagebüchern und von Ritualen. Ich mache das tatsächlich. Also ich reflektiere jeden Tag für mich, wofür bin ich dankbar? Und es gibt immer etwas, selbst an den Tagen, die weg könnten, an denen ich morgens schon auf die Tastatur brechen könnte, selbst an den Tagen gibt es etwas, was schön ist. Und das ist für mich auf das Leben bezogen wirklich ein Game Changer, gerade für Menschen, die sagen, mir fällt es schwierig, auch den Fokus zu behalten, raus aus dem Drama. Und da hat mir damals eine Mama gesagt, das hat mich sehr berührt. Sie hat nach dem Seminar angefangen, mit ihren Kindern jeden Abend diese Dankbarkeit zu praktizieren. Und das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Und ich glaube, das ist gerade für Kinder unfassbar wichtig. Ich denke, du siehst es ähnlich, dass die lernen, wofür darf ich dankbar sein? Was war heute richtig cool? Was darf ich feiern? Dazu zählen für mich übrigens auch die Fehler dazu. Ich denke, du siehst es ähnlich. Also hol uns mal ab, wenn ich dich jetzt so sehe und auch so, wie ich dich kennengelernt habe. Hast du auch Fehler? Gibt es Sachen, die du an dir gar nicht magst?
Ich bin sehr ungeduldig. Also ich denke unglaublich schnell. Ich komme oft mit Menschen nicht so gut zurecht, die sehr langsam denken. Es gibt ja Menschen, also der Basti zum Beispiel ist auch einer davon, der ist sehr gründlich in seinen Gedankengängen. Ich teile meine ganzen Gedankengänge. Wir sind da, glaube ich, sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir denken auch beide sehr schnell und wir kommen auch in den Gedanken sehr schnell voran, aber wir reden auch die Gedanken. Und der Basti kommuniziert nur Ergebnisse am Schluss. Und deswegen sieht das manchmal so aus, als würde er sehr langsam denken, tut er aber gar nicht. Aber es gibt manche Leute, die einfach anders funktionieren. Und da muss ich mich immer schon beherrschen, weil ich da geduldig bleiben muss, dass Leute anders zum Ziel kommen. Die Ziele sind zwar meistens ähnlich oder er ist immer auf der vorsichtigeren Seite. Das nervt mich manchmal auch. Ich sage, komm, lass uns doch jetzt einfach mal machen. Das wird schon schief gehen. Aber es ist ganz gut, wenn da so ein Gegenspieler noch ist, der mich da ein bisschen bremst. Wahrscheinlich wäre ich dann schon in manchem Vulkan nicht so heil rausgekommen wieder. Aber das macht mich oft sehr nervös, einfach weil ich sehr ungeduldig bin. Das
Das
ist.
sind große Parallelen, liebe Ulla, das hast du schon richtig vermutet.
Da muss ich mich immer beherrschen und rannehmen. Und ich bin tatsächlich auch halbwegs ordentlich. Also ich mag das immer ganz gerne, wenn mein Tisch aufgeräumt ist, wenn ich so ein bisschen Struktur habe. Viele sagen, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Aber ich finde es manchmal auch hinderlich, weil ich, bevor ich eine Sache mache und anpacke, gerne erstmal aufräume. Und bis es dann aufgeräumt ist, ist es dann wieder zu spät, die anderen Sachen. Also Sachen auf die lange Bank schieben, weil es nicht gescheit aufgeräumt ist oder in meinem Kopf nicht strukturiert genug. Das ist auch so ein Problem, aber ich habe das ganz gut im Griff mittlerweile, weil ich da auch an mir gearbeitet habe, weil das ist einfach das Ganze mit den Fehlern. Man muss sie erkennen, man muss sie sehen oder gibt es überhaupt Fehler? Hat jemand überhaupt Fehler? Es sind ja eigentlich nur Eigenschaften, die vielleicht nicht so ganz kompatibel mit irgendwas sind, zum Beispiel mit dem Arbeitsalltag. Aber man muss lernen, damit umzugehen und das Beste draus zu machen. Und ich habe dann zum Beispiel eine To-Do-Liste, die muss erst abgearbeitet werden, bevor ich dann aufräumen kann. Und dann geht es auch wieder. Also ich habe immer so Möglichkeiten geschaffen, die negativen Eigenschaften auch in was Positives umzukehren. Oder wenn ich zu ungeduldig werde, dann mache ich mir erstmal einen Tee und dann habe ich auch was Schönes. Und dann kann der andere in der Zeit so fertig denken und dann funktioniert es auch wieder. Ich glaube, es geht einfach nur darum, sich selbst zu kennen und zu wissen, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Und dann gibt es keine schlechte Eigenschaft oder gute, sind alles nur Eigenschaften, die den Menschen ausmachen. Ist ja genauso in der Partnerschaft. Man muss sich in die schlechten Seiten vom Partner verlieben. Die guten, das ist egal. Aber die schlechten, die gehören auch zum Partner dazu. Und das schafft man nicht, das über lange Jahre auch zu verstecken. Man muss einfach wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und den anderen so akzeptieren wir es. Und das geht nur, wenn man jetzt wieder in den Bogen schlägt zu deiner Frage am Anfang, das geht nur wieder dahin, dass man so ist, wie man ist. Dass man auch der Rebell sein darf, dass man auch von anderen so sein akzeptiert wird, aber man wird nicht akzeptiert, wenn man das versteckt. Deswegen so sein, wie man ist. Und ja, ich bin auch bei dir dabei. Pippi Langstrumpf ist ganz toll.
Absolut. So schön gesagt von dir, liebe Ulla. Und du hast gerade Basti erwähnt. Das fand ich in dem Buch auch so schön zu lesen, weil am Anfang hast du ja gedacht, ach, der ist mir zu jung. Ich glaube, 8 Jahre jünger als ich. Was soll ich denn mit dem anfangen? Und Basti ist ja wirklich deine große Liebe. Da gab es ja auch einen besonderen Heiratsantrag. Darfst du uns gerne gleich erzählen. Wie wahrscheinlich glaubst du denn jetzt mal radikal ehrlich gesprochen, ist es einen solchen Menschen kennenzulernen? Also was mir direkt aufkam, als ich das von euch gelesen habe, Seelengefährten, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist das?
Ich habe es ja auch im Buch aufgeschrieben. Ich habe einfach mit einer Freundin da gesessen. Wir haben gesagt, wir backen uns jetzt den Ehemann, den Gescheiten. Welche Eigenschaften muss er haben? Und dann habe ich es einfach aufgeschrieben und der Basti war wirklich genauso, wie das da drauf stand, auf meinem Wunschzettel mit vielen Punkten bis hin zu langen Haaren. Er muss Heavy Metal hören, er muss Abenteurer sein, er muss Geologie studiert haben, er muss klettern können, was auch immer ich mir da ausgedacht hatte. Und dann stand er da plötzlich wirklich einfach so vor mir. Ich glaube, wenn man sich in der richtigen Umgebung bewegt, findet man auch seinen Traumpartner, der genauso zu einem passt. Ich könnte jetzt nicht unbedingt in der Kneipe meinen Traumpartner kennenlernen. Wenn jemand gerne in der Kneipe ist und ich Kneipen hasse, dann ist es der schlechteste Ort, um meinen Traumpartner kennenzulernen. Habe ich auch versucht. Ich meine, im Buch steht ja auch über verschiedene Tests drin. Ich habe verschiedene Leute immer am Vulkan testen müssen. Jeder, der irgendwie mit mir zusammen sein wollte, musste den Vulkantest über sich ergehen lassen. Es haben nicht alle mitgemacht. Viele sind daran gescheitert und der Basti ist, wie gesagt, übrig geblieben. Ich glaube, den richtigen Partner findet man, indem man einfach auch sich selbst so zeigen kann, wie man ist und dann so akzeptiert wird. Da gibt es immer Kompromisse, aber die werden einem dann nicht so schwer fallen, weil es einfach dann passt.
Sehr,
Aber
sehr passend gesagt. Sehr, sehr passend gesagt.
man muss sich darüber klar werden, was man selbst gerne mag, was einem wichtig ist, und dann gerne in diesem Milieu versuchen, dann nach einem Partner zu gucken.
Was hast du nett ausgedrückt? Bei dir war es ja dann nicht nur, dass du diesen Partner gefunden hast, sondern es gab ja da auch einen ganz besonderen Antrag. Und das ist so schön, das darfst du uns jetzt unbedingt selber erzählen. Da gibt es ja auch im Buch ein ganz tolles Bild. Also ich sage das jetzt schon mal. Wenn ihr euch das Buch von der Ulla nicht holt, mindestens eins, dann ist das unterlassene Hilfeleistung an euch. Und ich darf das sagen, weil ich habe das Buch gelesen, werde mir auch alle weiteren besorgen von dir. Es ist einfach nur wunderschön, auch die Bilder, die dort drin sind. Und da ist ja ein Bild von diesem besonderen Heiratsantrag. Also schieß mal los, wie war das?
Es war, glaube ich, der heißeste Heiratsantrag der Welt. Wir standen 200 Meter tief im Vulkan. Wir hatten uns eine eigene Expedition nach Vanuatu finanziert, weil wir einfach dort zum Lavasee runter wollten. Das war mein lang gehegter Traum. Und der Basti hat gesagt: Ja, klar, logisch, ich mache mit, lass uns das doch mal machen. Und dann sind wir da nicht weitergekommen, aber wir sind immerhin 200 Meter tief runter, haben uns dann abgeseilt und waren 200 Meter tief direkt an der Kante zum Lavasee. Es war unglaublich schön, der Lavasee so ganz brodeln, man ist so ein bisschen im Vulkan drinne. Und dann habe ich natürlich ganz fleißig fotografiert und der Basti meinte plötzlich: Lass mal die Kamera. Und ich so: Was kommt denn jetzt? Ich habe eigentlich jetzt keine Lust, mit dem Fotografieren aufzuhören. Aber dann hat er seine Gasmaske runtergezogen, man muss die Gasmaske aufhalten wegen den Gasen, und hat dann gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.
Wow.
Ja, und ich konnte nicht Nein sagen, weil die Lava auf der einen Seite ist 1200 Grad heiß und ich hatte so ein bisschen Respekt davor, dass ich vielleicht im Lavasee lande, wenn ich dann doch Nein sage. Man muss
Wie kann
dazu
es schöner
sagen,
sein?
ja, es war wirklich toll. Also ich wollte nie heiraten. Das war heiraten, Kinder, das war immer ganz, ganz, ganz weit weg. Aber in dem Moment hat sich so richtig angefühlt und es hat total gut gepasst. Und dann konnte ich einfach gar nicht anders. Habe ich mich sehr gefreut.
Wunderschön, danke fürs Teilen. Und ich habe gesehen, du bietest ja auch Reisen an, ne? Habe ich das, also das heißt, wenn jemand jetzt beim Podcast, wenn jemand das Reisefieber mit der Ulla packt, wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, ich bin die Einzige der Welt, die wirklich Lava-Garantie anbietet. Wenn man mit mir auf eine Vulkanreise geht, sei es nach Vanuatu, wo man selbst diesen Vulkan sehen kann, oder nach Sizilien, dann kriegt man das Geld zurück, wenn man keine rot glühende, spritzende, brodelnde Lava sieht. Das
Wow.
heißt, es sind Reisen, die schon mit Komfort sind. Also man muss ein bisschen immer aus der Komfortzone raus. Aber es ist nicht so, dass wie wir, dass man da wochenlang im Zelt campen muss und ohne Dusche. Das haben wir gemacht, das steht im Buch drin. Das muss man nicht machen. Aber wir haben das als eine Mischung zwischen Genuss, Vulkanerlebnis und eben auch mit Fotografie gekoppelt, dass man lernt, diese unvergleichbaren Momente auch mit der Kamera einzufangen. Ich habe ja Vulkanologie und Umweltmanagement studiert. Also sind auch immer Reisen mit einem Bildungsanspruch, dass die Leute einfach viel Wissen auch bekommen und das anfassen können. Das ist nicht so wie in der Schule, dass man das theoretisch lernt, sondern ich baue das immer ein Schrittchen auf und erzähle an einem Tag was und am zweiten baue ich darauf auf, wiederhole es dann nochmal. Also man begreift da auch sehr viel über die Vulkanologie, aber auch ganz viel über die Menschen. Mein neues Buch ist das Vulkan-Menschenbuch, liebe Carmen. Das werde ich hier definitiv auch noch zuschicken.
Oh, da freue ich mich.
Da geht es darum, wie die Menschen mit der Urgewalt leben. Und das ist bei mir ein ganz großes Anliegen. Und das möchte ich auch bei den Reisen mit den Mitreisenden teilen. In Vanuatu in der Südsee oder in Papua-Neuguinea, da sind wir bei Völkern, die noch nie weiße Leute außer unseren Gruppen bei sich hatten. Und wir haben den Tourismus dort aufgebaut, auch als eine Art Ökotourismus, weil ich den Menschen was zurückgeben möchte. Ich habe sie jahrelang fotografiert, ich habe sie jahrelang begleitet. Und was gebe ich denen? Ja, ein bisschen Geld, wenn ich dort bin, wenn sie für mich kochen, wenn sie für mich Guides sind, wenn ich dort schlafe. Aber ich möchte ihnen wirklich was zurückgeben. Und durch diesen Ökotourismus, wenn wir bei denen übernachten, in den Dörfern sind, mit denen ihr Leben teilen, da kann ich wirklich aktiv was zurückgeben. Wir haben dann auch Hilfsprojekte, wo wir Schulen bauen, wo wir Kinder die Schulbildung ermöglichen, vor allem Mädels. Und Das wird alles durch diese Reisen mitfinanziert. Und es ist so schön zu sehen, dass man da nicht nur reist und selbst ein absolut einmaliges Erlebnis hat, wenn man so einen aktiven Vulkan zum ersten Mal sehen kann, sondern weil man auch was Gutes tun kann. Für die Menschen vor Ort, die dann nicht zu anonymen Namen werden, sondern das ist dann die Anna mit der Selai. Und man sieht, wie die sich weiterentwickeln und wie die auch von uns lernen. Und das finde ich spannend, diese Brücke schlagen zwischen den verschiedenen Welten, dass ich Menschen mit in eine fremde Welt nehmen darf und aber auch vor Ort den Menschen diese Welt ermöglichen kann, die zu ihnen kommt, und zwar unsere westliche Welt mit all ihren Ecken und Kanten.
Auch da wieder Gänsehaut, wie wunderschön gesagt. Und was mir gerade so als Idee auch kam, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, sowas auch für Teams anzubieten. Das ist natürlich etwas, wenn man das als Team macht, von einer Company vielleicht für ein besonderes Ereignis, Erlebnis, kann ich mir unfassbar gut vorstellen. Und ich habe gerade, als du erzählt hast, selber Lust. Also da werde ich mir genau einen Blick drauf werfen. Ich finde, das ist sowas Außergewöhnliches. Wie groß sind die Gruppen, mit denen ihr losgeht?
Also wir haben verschiedene Reisen, diese Fernreisen, Papua-Neuguinea und Vanuatu. Das sind 8 bis 10 maximal. Und Sizilien, da habe ich 8 Leute. Das würde sich auch für so eine Reise mit der Firma, kann man auch erweitern. Das würde sich prima anbieten, weil da sind wir auch dann im erloschenen Vulkankrater und grillen auf den heißen Quellen Marshmallows. Und du hast diesen gewaltigen Berg als Ätna, den man gemeinsam besteigen kann, aber auch relativ bequem mit der Gondel. Nur dann muss man weiter hoch. Und dann gibt es die Insel Stromboli, wo du wirklich in einer ganz anderen Welt bist und wo du den Vulkan überall spüren kannst. Du kannst ihn überall sehen, riechen, hören, fühlen am ganzen Körper. Und das ist dort so eine tolle, entspannte Atmosphäre, so weit weg von allem, dass das natürlich eine wunderschöne Reise auch gerade für eine Firma ist, wo man sich einfach auch gemeinschaftlich austauschen kann und gemeinschaftlich solche Erlebnisse sehen kann. Ja, ich glaube, das wäre toll. Und ich habe total Lust, dich da mal mit hinzunehmen. Diesen Moment zu sehen, das ist so toll, wenn dann das erste Mal die Augen, das reflektiert dann so, wenn der Vulkan nachts explodiert und dann sehe ich das in den Augen und dann werden die ganz groß und weit. Das sind meine liebsten Momente von der Reise, wenn die Leute zum ersten Mal so einen ausbrechenden Vulkan sehen. Das ist so schön.
Also ich habe heute eine Gänsehaut nach der anderen. Ich finde das so toll. Deshalb alle, die jetzt zuhören, und ich kann mir den einen oder anderen Kunden schon vorstellen, der jetzt begeistert hochhüpft und sagt, genau das ist was für mein Team, weil welch geilen Wert schaffst du auch für dein Team? Ich meine, das ist ja etwas, was du zusammen als Moment erlebst. Das ist ja unbezahlbar. Also wunderbar. Und ich setze euch natürlich, liebe Zuhörer, in die Shownotes auch den Link, dass ihr euch das genau anschauen könnt. Ich finde es klasse, liebe Ulla. Also auch da sehe ich wieder die Verbindung zwischen uns, Thema auch Mitarbeiterführung, da etwas Besonderes schaffen. Großartig. Und du erzählst das so schön, so locker flockig, das habe ich auch in Wilnsdorf gedacht. Und gleichzeitig weiß ich, und das schreibst du auch in deinem Buch, und das ist auch eine meiner persönlichen Superkräfte, Durchhaltevermögen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Du hast geschrieben, wenn du etwas wolltest, ich lernte Tag und Nacht. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich persönlich sage immer, Ausdauer schlägt Talent. Da sind manche Leute so ein bisschen irritiert, aber das ist für mich wirklich etwas geworden, was essentiell ist, weil ich habe verdammt viele gute Unternehmer kommen und gehen sehen. Nicht, weil die nicht talentiert waren, sondern weil sie einfach kurz vor dem Ziel aufgegeben haben. Wie siehst du das für dich? Wie wichtig ist dein Durchhaltevermögen?
Extrem wichtig. Also diese Ausdauer, auch an einem Projekt dran zu bleiben, das macht für mich alles aus. Ich lasse mich nicht von Tiefschlägen entmutigen. Ich lasse mich nicht von anderen entmutigen, die mir es ausreden wollen, sondern ich folge einfach dieser inneren Stimme, dieser Passion, dieser Leidenschaft. Und das Wort sagt ja auch, Leidenschaft. Also man schafft was und muss dafür auch leiden. Das ist nicht alles einfach. Und es hängt nicht damit zusammen, wie viel Talent man für irgendwas hat, aber wie viel man es auch möchte. Wenn man was wirklich will, dann kriegt man es auch hin. Egal, wie lange es manchmal dauert. Manchmal dauert das ganz schön ewig. Aber wenn diese Flamme der Leidenschaft brennt, dann wird es auch einfach sein und es wird einem auch nicht wie eine lange Zeit vorkommen, weil man ja immer wieder in kleinen Schritten dem Ziel entgegengeht. Und ich
Das kann
glaube,
ich bestätigen.
diese kleinen Schritte zu machen und damit auch zufrieden zu sein, ist wieder was, wo wir ja vorhin drüber geredet haben, dieses Glück in den kleinen Dingen zu sehen, dass man nicht ungeduldig wird wie ich, wenn es einfach mal langsam geht, sondern dass man wirklich auch sich die Zeit gibt, das auch gut zu machen, auch da drin zu lernen. Also ich habe bei ganz vielen von meinen Projekten auch während dem Projekt unglaublich viel dazugelernt. Ich habe nicht das ganze Wissen vorher schon gehabt, sondern habe mir das langsam mal sicher antrainiert. Und das braucht manchmal einfach diese Zeit. Und ja, würde ich auch sagen, was du sagst, Talent, Ausdauer schlägt dieses Talent. Das ist wichtiger, dass man die Ausdauer hat.
Wunderschön gesagt von dir, liebe Ulla. Und ich finde, das wird oft nicht gesehen. Die Leute sehen das Ergebnis, was du hast. Gleichzeitig der Weg, der da ist, der ist bei mir zumindest von Durchhaltevermögen bestimmt. Und auch da sehe ich die Parallele zwischen uns. Und ich möchte gern jetzt einen Satz zitieren. Da sind bei mir die Tränen geflossen. Jetzt lasse ich auch mal die Hose runter in deinem Buch. Das ist sehr krass. Auf Seite 103, da schreibst du, das ist dieser Moment, also ich zitiere einfach mal, nach 3 Stunden strammen Marsches durch den Wald erreichen wir den Kraterrand. Wie vor 8 Jahren überwältigt mich dieser Anblick. Die große Weite, die Unwirklichkeit, die Trostlosigkeit, die zugleich voller Energie ist. Und dann kommen die 2 Sätze, da sind mir 3 Sätze, da sind bei mir die Tränen geflossen. Mir kommen die Tränen, so überwältigt bin ich. Mir kommt es vor, als sei das kleine Mädchen von damals erwachsen geworden, aber ohne die Träume zu verlieren. Ein wunderbares Gefühl. Und da hast du so viel bei mir bewegt. Mir sind gefühlt die letzten 20 Jahre durch den Kopf gerast. Ich habe ja auch im Laufe der Jahre meinen Traum verwirklicht, Unternehmerin zu sein. Und auch das war nicht immer einfach. Und da gab es diesen Moment, wo ich auch das Gefühl hatte, die kleine Carmen ist erwachsen geworden. Und das war ein Volltreffer. Wir waren beim Campen, als ich das gelesen habe. Und ich glaube, mein Mann hat gedacht, ich bin ein bisschen gestört, weil auf einmal die Tränen flossen. Ich hatte eine Sonnenbrille an, es war wunderschönes Wetter, aber das war. Da habe ich gedacht, boah, was dieser Satz losgetreten hat. Und deshalb an dieser Stelle, wie überwältigt warst du wirklich? Weil ich lese jetzt ja nur Wörter vor, die mit mir sehr viel gemacht haben. Dieser Moment hat sich sicherlich bei dir eingebrannt. Also, wie war dieses Gefühl? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen besser beschreiben, als ich das jetzt sage.
Es ist unglaublich, dass du genau diese Stelle rausgesucht hast, weil dieser Moment, in diese Ascheebene reinzukommen, ist für mich ein ganz, 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 ganz besonderer. Und ich glaube, also finde ich toll, dass ich das so getroffen habe im Buch, dass ich dich so berühren konnte. Aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und wenn ich mit den Leuten dort oben bin, dann lasse ich die jedes Mal anhalten, bevor ich in diese Ascheebene reingehe und lasse sie einfach sich sammeln. Und die dürfen auch nichts sagen. Die müssen da einfach wirklich, ich sag, lasst das mal auf euch wirken, lasst diese Atmosphäre auf euch wirken, lasst den Vulkan auf euch wirken. Das ist was Einmaliges. Und wenn man diese Stille schafft, diese Möglichkeiten schafft, dass die Gedanken einem finden, dann kommen solche Sachen. Also ich habe das dort wirklich genau so empfunden, aber nur deswegen, weil ich dem Ganzen den Raum gegeben habe. Die Gedanken brauchen den Raum, dass sie mich finden können. Ich habe auch beispielsweise jeden Tag morgens bei meinem Kaffee versuche ich einfach mal 5 Minuten still zu sitzen, nichts zu denken und einfach nur den Gedanken Zeit und Raum geben, mich zu finden. Ideen kommen so, das ist, wenn man das nicht still erlebt, kann man das nicht so tief empfinden. Und das war genau der Moment, dass ich einfach für mich selbst still war, für mich selbst einfach dem Vulkan Hallo gesagt habe. Das ist für mich tatsächlich auch so ein Lebewesen, so ein Geist. Die Einheimischen reden auch ganz normal mit dem Vulkan. Ich fühle ihn wirklich als so eine Art, ja, als eine Macht, die da ist. Und in dem Moment kommen solche Gedanken. Und genau das habe ich empfunden, dass ich wirklich diese riesengroße Chance habe, dass ich zwar erwachsen bin, dass mich die Leute halbwegs ernst nehmen, aber dass ich einfach trotzdem meine Träume leben darf. Und das war ein ganz, ganz, ganz toller Aha-Moment. Wunderschön, dass du ihn rausgesucht hast. Unglaublich. Also
Ich danke
jetzt hat
dir.
es
Also,
auch
das,
geschaut wieder.
du hast da ja bei mir auch was losgesetzt. Ne? Ich habe wirklich gedacht, auch was in den letzten Jahrzehnten alles so gelaufen ist. Das war sehr, sehr berührend. Und von daher freue ich mich, dass dieser Satz für dich auch so besonders ist. Und bevor uns gleich die Zeit wegläuft, möchte ich noch einmal auch aus deinem Buch zitieren. Das ist auch das, worüber wir eingangs gesprochen hatten, was mich auch sehr berührt hat und was etwas ist, wo ich finde, etwas, das wir uns alle viel öfter vor Augen halten dürfen. Du schreibst es relativ zum Ende deines Buches. Ich kam mir ganz klein vor. Ein winziger Punkt inmitten dieser Urgewalt, ein Nichts. Dieses Gefühl hatte ich gesucht. Ich habe große Ehrfurcht vor der Erde, vor dem, was uns umgibt und vor dem, was wir uns nicht erklären können. Wir Menschen sind zu unwichtig. Die Frage nach dem Sinn, den mein Papi so lange suchte, sie wird hier beantwortet. Sie ist egal. Der Mensch ist viel zu klein für seine großen Fragen. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, warum ich meinen Traum unbedingt verwirklichen wollte und warum ich hier war. Ich wollte das intensive Gefühl des Lebens erfahren, das mein Vater nicht mehr gespürt und das er weggeworfen hatte. Ich wollte seine Entscheidung verstehen. Ich wollte meine Träume verwirklichen und brauchte das Ringen mit der Wirklichkeit, um sie in die Tat umzusetzen. Wow.
Ja, das war genau dieses Gefühl unten im Vulkankrater. Ich war als erster Mensch der Welt zusammen mit meinem Mann, also eigentlich technisch gesehen als erste Frau der Welt, waren wir da unten im Vulkan. Es hat ewig gedauert, bis ich mir diesen Traum erfüllen konnte, bis ich auch jemanden gefunden habe, der ihn mit mir lebt. Und dann war ich unten und war an dieser Grenze zwischen Leben und Tod. Ein Spritzer mehr vom Lavasee oder ein Schritt von mir weiter Richtung Kante. Das hätte das Ende bedeuten können. Aber ich wusste, es wird nicht passieren. Ich habe alles gut vorbereitet. Ich hatte die Situation im Griff. Und da wurde mir klar, an dieser Grenze zwischen Leben und Tod, dass das alles zusammenhängt. Der Tod gehört zum Leben dazu, aber das macht das Leben noch wertvoller. Man weiß ja nicht, wann es vorbei ist. Und man kann einfach diese Zeit, die einem geschenkt wird, als Geschenk nutzen. Und ich hat mein Papa dann verstanden. Ich habe verstanden, dass er die Zeit, die er hatte, gut genutzt hat, aber dass es für ihn dann irgendwann auch Zeit war, zu gehen. Er wollte das nicht mehr. Er hat Depressionen gehabt, er musste Medikamente nehmen, er hat sich gegen die Medikamente aufgelehnt. Klar, vielleicht jetzt, wo es bessere Medikamente gibt, wo es auch akzeptierter ist, Depression bei Männern, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber ich habe akzeptiert, für ihn war einfach ein schönes, erfülltes Leben. Egal wie kurz es war, wichtiger als ein langes Leben mit Leid. Dass er zwar mir Leid zugefügt hat in dem Moment, habe ich eine ganze Weile als, ja, ich habe ihn so ein bisschen beschuldigt, was er denn gemacht hat, meiner Mama, meiner Schwester, mir getan hat, weil er ja dann nicht mehr da war. Aber ich wäre nicht zu der Person geworden, die ich heute bin, wenn es nicht passiert wäre. Und deswegen habe ich da einfach wirklich diese Dankbarkeit auch leben können, was du gesagt hast, dass man für was dankbar ist. Und so komisch das klingt, aber ich konnte wirklich zum ersten Mal dankbar sein, dass mein Vater das gemacht hat. Weil ich bin sicher, er wollte das auch machen, weil er gemerkt hat, dass er der Familie zur Last fällt, was auch immer in so einem depressiven Kopf vor sich geht. Wir können das nicht verstehen, aber ich glaube, er hat das so gedacht. Er hat dann auch eine gute Lebensversicherung für meine Mama gemacht und das auch so abgesichert. Aber ich glaube, er war überzeugt, dass er im besten Sinne für uns gehandelt hat, was jetzt nicht wirklich der Fall war. Aber ich konnte zum ersten Mal da wirklich diese Dankbarkeit empfinden, dass das Leben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich konnte das Leben so akzeptieren, diesen Fluss der Dinge. Und das macht so vieles leichter. Also ich hoffe, dass noch mehr große Schicksalsschläge einem verschont werden, aber es kommt natürlich immer wieder vor. Es passiert bei jedem, jeder hat es schon erleben müssen. Aber ich hoffe wirklich, dass da jeder auch stärker draus hervorgeht und dass es klar wird, dass man das Leben genießen muss. Dass es viel zu schade ist, einfach wegzuwerfen. Das Leben muss gelebt werden, man muss sich so schön wie möglich machen und vor allem die Träume nicht auf die lange Bank schieben, sondern sie einfach verwirklichen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich sage immer, das Leben ist keine Generalprobe und der reichste Ort ist der Friedhof, weil da so viele Träume begraben liegen. Ne? Das ist also, ich habe das jetzt noch in einem Post geschrieben, im Schnitt 4000 Wochen Lebenszeit klingen verdammt überschaubar, wenn wir Glück haben, wenn wir um die 80 werden. Es kann allerdings auch sein, wir dürfen uns viel eher verabschieden oder wollen oder wie auch immer. Und deshalb hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt und für mich eine wunderschöne Überleitung zur Frage-Antwort-Runde zum Schluss, weil sonst läuft mir die Zeit leider weg. Wir beiden könnten bis morgen früh noch reden, liebe Ulla. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und bevor ich da reingehe, die allerwichtigste Frage natürlich, wo ist der erste Weg, auf dem der erste Weg zu dir? Ist das über Instagram? Was ist dir am liebsten? Die Kontaktaufnahme kommt alles in die Shownotes, liebe Zuhörer. Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, die Bücher von der Ulla zu bestellen. Wahrscheinlich gibt es einen Netzzusammenbruch wegen der ganzen Bestellungen. Also, was ist dein gängigster Kanal? Ich sehe dich, empfinde dich als sehr aktiv bei Instagram. Gibt es auch noch andere Wege? Ich denke mal, bezüglich Reise wahrscheinlich am besten direkt über die Homepage oder über E-Mail. Also hol uns gerne mal ab, wo finden wir dich?
Ja, auf Instagram kann man auch immer so sehen, was ich mache. Teile da auch gerne mein Leben mit einem verrückten Sohn, Manuk, nach einem aktiven Vulkan benannt. Der ist jetzt 6. Was wir da alle so machen, welche Vulkane wir besichtigen, das findet man immer auf Instagram. Natürlich hat man auch viele Informationen über die Reisen auf der Webseite, wo auch schön geschrieben steht, was ich jetzt gar nicht so erwähnt habe, wie toll die Hotels auch sind, wie kulinarisch das Essen ist. Und man sieht Fotos von den anderen Teilnehmern. Das ist meistens im Internet unter ullalohmann.com am schönsten. Und um mich zu erreichen, geht es eigentlich auf jedem Weg über WhatsApp, findet man auch überall, oder über E-Mail, ulla@ullalohmann.com. Also ich bin auf vielen verschiedenen Wegen erreichbar und würde mich sehr auf Rückmeldungen freuen und vor allem auch auf Fragen von eurer Seite. Ich beantworte sie vielleicht nicht am nächsten Tag, vielleicht bin ich wieder irgendwo im Dschungel unterwegs, aber ich freue mich sehr auf eine Diskussion, weil mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt, also wäre wunderschön, wenn ihr viele Bücher kauft, weil das Geld vom Erlös fließt auch in unseren Verein und kommt direkt den Menschen, die durch Naturkatastrophen die durch Naturkatastrophen in Not geraten sind. Es kommt direkt den Menschen zum Nutzen. Aber ich freue mich über Diskussionen, über eure Ideen, Anregungen, wie jetzt bei dir, liebe Carmen, wenn du sagst, das Buch hat dir Spaß gemacht, du hast da verschiedene Ideen entdeckt, sowas ist für mich, deswegen mache ich das, deswegen schreibe ich Bücher. Und wenn da kritische Fragen sind, klar, her damit, sehr gerne. Also ihr könnt mich auf jedem Kanal anschreiben und ich beantworte gerne Fragen.
Tolles Angebot, liebe Ulla. Vielen, vielen Dank. Und zum Abschluss würde ich gerne noch in eine kleine persönliche Frage-Antwort-Runde gehen. Bitte ganz spontan antworten, ohne zu zerhirnen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Welches Buch hat dich am meisten inspiriert?
Pippi Langstrumpf.
Oh, wie schön. Was ist dein Lieblingsreiseziel abseits von Vulkanen?
Und die Südsee, aber auch weil es so viele Vulkane hat, aber auch wegen der tollen Unterwasserwelt. Ich bin Tauchlehrerin und liebe es, in andere Welten einzutauchen, wo man sonst nicht hinkommt.
Klasse. Welches Gericht kochst du am liebsten? Kochen war ja nicht immer so dein Ding, habe ich im Buch gelesen.
Ich backe gerne Brot.
Wer ist dein größtes Vorbild?
Ich habe verschiedene Vorbilder für verschiedene Dinge. Eins ist ein Arzt, der Franz Schmöller, der jetzt leider schon gestorben ist. Er ist ein sehr einflussreicher Arzt in Österreich gewesen, hat aber alles auf einmal verkauft, hat sich ein Segelboot gekauft, ohne segeln zu können, ist um die halbe Welt gesegelt, ist in Vanuatu hängen geblieben und hat dort einfach seinen Pilotenschein gemacht mit über 60, weil er rumfliegen wollte und den Leuten Hilfe bringen wollte, die in den entlegenen Inseln leben. Und er hat zu mir gesagt, Ulla, du musst erst selbst glücklich sein, bevor du andere glücklich machen konntest. Ich habe 1,5 Jahre immer mit ihm gestritten. Fränzchen, das ist doch egoistisch von dir. Ich habe nach 1,5 Jahren erst verstanden, was für einen tollen, wichtigen Satz er mir damit gegeben hat.
Das hast du auch sehr schön in dem Buch beschrieben. Ich erinnere mich sehr, sehr schön. Was war dein allererster Job?
Ich habe auf einer Baustelle als Malerin gearbeitet.
Okay, ich sehe es gerade vor Augen. Traue mich ja eigentlich gar nicht, das zu fragen. Ich tue es trotzdem. Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
Also eine mutige Sache steht noch aus, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben nachts in München die S- oder U-Bahn genommen. Das traue ich mich einfach nicht.
Vielen Dank fürs Teilen.
Ja, also ich werde es mal irgendwann vielleicht machen, aber bisher traue ich es mich noch nicht.
Cool. Carmen Breuer-Menzel ist.
Wunderbar.
Ich danke dir sehr. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Mach's einfach genauso. Ich
Was
mach's
ist dein größter
genauso.
Traum für die Zukunft? Sehr schön.
Weiterhin jeden Moment genießen zu können und glücklich zu sein.
Sehr, sehr schön. Wie entspannst du dich nach einem langen Tag?
Schlafen. Fallen einfach die
Ach,
Augen
wie
zu.
schön. Ach, wie schön. Was für ein schönes Interview. Und abschließend ist mir etwas noch ganz wichtig zu fragen, weil du hast ja wirklich einen Lebensweg, der ist für mich unfassbar inspirierend und gleichzeitig auch ungewöhnlich. Wenn du eine einzige Lektion aus deinen Erfahrungen mit Vulkanen und Tragödien an unsere Zuhörer weitergeben könntest, welche wäre das?
Don't stream it, do it.
Wow. Was für ein schöner Abschlusssatz, liebe Ulla. Ich bin begeistert. Ich danke dir für die schöne Lebenszeit, die du mir geschenkt hast und den Zuhörern. Das ist eine der Podcast-Episoden, die knallt eine Delle ins Universum. Ganz, ganz toll. Und liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr die Ulla findet. Also ich kann euch Ullas Buch, die Bücher nur von Herzen empfehlen. Ihr könnt es euch nicht erlauben, das nicht zu lesen. Unfassbar inspirierend. Und es war mir eine Riesenfreude, liebe Ulla. Ich danke dir sehr. Und allen Zuhörern danke ich fürs Dranbleiben und freue mich auf euer Feedback zum Podcast. Vielen, vielen Dank.
Ich sage ein ganz, ganz herzliches Danke, liebe Carmen. Und wie du bist, da fehlen mir einfach die Worte, dich zu beschreiben. Wunderbar trifft es nicht. Du bist einfach ein Geschenk für uns alle. Vielen Dank.
Liebe Ola, ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald.